Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Willkommen zum neuen Podcast-Interview, heute mit Live Hase. Wir zwei kennen uns von verschiedenen Veranstaltungen, vor allem mit dem Fokus auf Nachfolge, Finanzierung und Förderung. Deswegen freue ich mich total, live heute hier zu haben, um mehr über seinen Businessweg zu erfahren und auch um dich hier ein bisschen mitzunehmen in die Welt von den Firmenübernahmen, die ja oft gar nicht so präsent sind. Also willkommen live und hol uns doch gerne einmal direkt rein. Was beschäftigt dich aktuell am meisten in deiner Rolle als CEO?
Ja, vielen lieben Dank, liebe Stella. Dank für die Einladung und du hast es schon angesprochen. Wir kennen uns schon persönlich auch von den ein oder anderen Veranstaltungen. Insofern freue ich mich sehr, dass wir das jetzt hier auch nochmal digital vertiefen können, weil manchmal hat man ja doch mehr Zeit in so einem Raum. Insofern herzlichen Dank für die Einladung. Was beschäftigt mich momentan am meisten? Tatsächlich, Nachfolge hast du angesprochen und ich bin ja in verschiedenen Rollen unterwegs, aber eine ist eben auch meine Beratungs- und Expertenrolle zum Thema Finanzierung und auch zum Thema Nachfolge. Und eigentlich habe ich mit Finanzierung gestartet, weil das eben mein Hauptfokus ist. Ich komme ursprünglich aus der Bank, habe da lange Unternehmen eben begleitet. Und das Thema Nachfolge drängt sich aber immer wieder so in mein Leben rein aus verschiedenen Ecken. Bin dann selber irgendwann zum Nachfolger geworden und sehe da einfach auch mit das größte Potenzial so auch für die Gründerszene, die Gründungsszene allgemein in Deutschland, für eine ganze neue Generation von Gründenden und von Unternehmern und Unternehmerinnen, die danach kommen. Ja, und auch aus anderen Perspektiven, auch um die Wirtschaft zu stärken und ähnliches, halte ich das für eines der relevantesten Themen. Und deshalb treibt es mich auch gerade viel um. Wie kann man da begleiten? Wie kann man das selber nutzen? Ich bin sicher, ich werde auch noch öfter zum Nachfolger. Und wie kann man auch dieses Wissen dann weitergeben, um das Ganze auch nahbarer zu machen und auch greifbarer? Weil du hast es gerade im Intro kurz gesagt, so richtig präsent ist das für viele gar nicht.
Und deswegen sprechen wir. Also du hast jetzt schon ein ganzes Portfolio aufgemacht, warum dich dieses Thema Nachfolge, Firmenübernahme so begleitet. Und bevor wir da jetzt richtig reingehen, würde ich noch mal ganz gerne verstehen wollen, was dich überhaupt motiviert hat, zu sagen, aus der Anstellung in einer Bank, also auch ein eher konservativeres Geschäftsmodell, du gehst jetzt auf die andere Seite und wirst Unternehmer.
Ja, danke für die Frage. Das ist tatsächlich mal ganz spannend. Du hast es auch nochmal schön, dieses Spannungsfeld aufgezeigt. Genau, also Bank eher klassisch, traditionell. Eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, warum ich da gelandet bin, weil tatsächlich war für mich schon immer klar, ich gründe mal. Also das wusste ich schon während der Schulzeit, war immer klar, ich mache mich selbstständig, ich werde Gründer, irgendwas muss da einfach gehen. Und vielleicht hatte ich aber ein Problem, das viele hatten. Ich wusste nicht so genau, womit. Also das ist, glaube ich, auch was, warum Nachfolge da eine tolle Option ist, weil ich irgendwie wusste, da soll eine Selbstständigkeit her, da soll was Eigenes her, was aufzubauen. Und da ich aber noch nicht wusste, womit, habe ich erstmal gesagt, okay, ich fange erstmal an zu arbeiten. Deshalb bin ich auch nicht studieren gegangen, sondern habe mit der Ausbildung angefangen und dann später noch studiert, aber erstmal eben ins Berufsleben reingestartet. Und dann dachte ich eben, das Kaufmanager, das kann einem irgendwie helfen. Ist ja auch so ein toller Spruch, den man dann gerne mal gesagt bekommt. Im Nachhinein war das total wertvoll, weil es hat Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt. Und dadurch, dass ich auch gleich im Firmenkundenbereich oder die meiste Zeit im Firmenkundenbereich war, habe ich eben dort auch extrem viel mit selbstständigen Unternehmerinnen, Unternehmern, CFOs, CEOs eben auch gesprochen, zusammengearbeitet und natürlich unglaublich viel Perspektiven kennengelernt und auch Wissen letztendlich erlangt, über wie solche Strukturen funktionieren und auch wie sie größer werden. Und das hat mich zusätzlich motiviert, selbstständig und unternehmerisch tätig zu sein. Ich habe dann erst neben dem Beruf mit einem Freund zusammen das erste Unternehmen gegründet. Da hatten wir verschiedene Ideen, die wir auch verfolgt haben. Er ist Ingenieur, insofern waren das auch ein paar sehr spannende Ideen. Manche sind eben nichts geworden, andere existieren heute in anderer Form noch. Aber da habe ich mich neben dem Beruf eben ausprobiert, dann noch bei einem anderen Unternehmen mit eingestiegen und dann aber irgendwann vor einigen Jahren eben gesagt, okay, jetzt nimmt das immer mehr Raum in meinem Leben ein. Ich verlasse jetzt diesen sicheren Hafen der Festanstellung und habe dann eben die Deutsche Bank im Guten verlassen, muss man sagen. Ich habe das Wissen mitgenommen, das Netzwerk und konnte so natürlich auch aus den Erfahrungen vorher dann profitieren und mich dann auch relativ, dann doch auch recht schnell selbstständig machen und dann auch Vollzeit eben von der Selbstständigkeit leben. Das war doch dann auch super, diese Vorerfahrung mitzunehmen. Und am Ende bereue ich es deshalb auch nicht, aber ich bin eigentlich da gelandet, wo ich immer hin wollte. Ich bin Unternehmer, ich bin komplett selbstständig in verschiedenen Feldern. Ich kann mich da ausleben auf meiner Spielwiese sozusagen. Insofern bin ich genau dahin gekommen, wo ich wollte, mit dem kleinen Umweg über die konservative Bank.
Ja, Okay, und diese Bankenperspektive, die hat ja jetzt auch unglaublich viel Mehrwert. Also wenn wir über Finanzierung sprechen, gerade auch bei einer Firmenübernahme oder bei anderen Projekten, wo es jetzt nicht nur um Eigenkapital geht, sondern auch um Fremdkapital, ne, da ist das ja super hilfreich. Deswegen finde ich das auch so schön, dass wir im Austausch sind, auch außerhalb jetzt von dieser Podcast-Folge und dazwischendurch mal zu sprechen können. Wenn du jetzt heute sagst, du siehst so viel Potenzial, also vor allem auch in diesem Nachfolgethema, wie hat dich das selber begleitet? Weil du hast jetzt deinen Weg etwas geschildert und wenn ich das richtig raushöre, dann gab es erstmal die Neugründung, also Selbstständigkeit durch den Start von Null. Kannst du uns da nochmal abholen?
Ja, genau. Für mich war eigentlich immer, als ich mich selbstständig machen wollte, war für mich klar, ja, ich gründe was Neues. Es gab gar keine andere Idee in meinem Kopf. Und dann habe ich das eben mit einem Freund zusammen gemacht, weil der zu einer ähnlichen Zeit denselben Drang hatte sozusagen. So haben wir das erste Mal gegründet. Und das war auch sehr spannend und da habe ich auch sehr viel mitgenommen, aber es hat, wie gesagt, nicht funktioniert, zumindest nicht beim ersten Mal. Und da habe ich dann eben hinterher dann natürlich viel drüber nachgedacht, warum war das jetzt eigentlich so? Habe es dann auch irgendwann rausgefunden, habe das jetzt bei anderen Gründungen besser gemacht aus meiner Sicht, hat auch besser funktioniert. Insofern habe ich da schon sehr, sehr viel daraus gelernt. Aber aus meiner Sicht ist es eben so, wie es jetzt auch bei mir war, ich habe ja vorher einige Jahre angestellt gearbeitet. Also einige gründen ja direkt nach der Ausbildung, nach der Schule, noch während der Schule, im Abi, in der Studium, sonst wann. Und da ist man ja noch sehr frisch und vielleicht ist man da auch noch energetischer, keine Ahnung. Aber man bringt eben keine Erfahrung mit. Das ist ja erstmal einfach so. Und wenn es wie bei mir ist, dass man eben aus dem Berufsleben kommt und eine gewisse Branchenerfahrung mitbringt, dann ist eigentlich so eine Nachfolge, wo man ja in ein bestehendes Unternehmen einsteigt und schon viel auch funktioniert und man gleichzeitig aber mit seiner Erfahrung und mit seinen neuen Impulsen trotzdem noch ganz viele Akzente setzen kann, ist eben dann eigentlich eine extrem gute Mischung. So ist dann am Ende auch bei mir dazu gekommen, dass ich eben dann einen Coworking-Space übernommen habe. Das hat sich bei mir eben auch gut in die anderen Tätigkeiten eingefügt und gleichzeitig war es aber dort genau so. Die Verkäuferin hatte eben eine ähnliche Historie wie ich, war aber eben schon noch ein paar Schritte weiter auf diesem Weg und hat sich eben dazu entschieden, das abzugeben. Und so konnte ich ein bestehendes System übernehmen, konnte meine Impulse reinsetzen, habe dementsprechend auch was verändert. Aber am Ende geht es ja bei der Nachfolge darum, das, was funktioniert, zu bewahren und dann eben neue Potenziale zu schaffen. Und das konnte ich dort eben sehr, sehr gut machen. Gar nicht, weil es jetzt so meine Berufserfahrung war, es hat sich einfach in meine Tätigkeit eingefügt. Aber bei anderen Nachfolgen, die ich begleite, sehe ich das eben viel, dass man so mit der Expertise aus der Branche heraus tatsächlich etwas Neues gründet und dann loslegt. Und was sind da so die Kernunterschiede ja am Ende? Also wenn ich neu gründe, dann habe ich sämtliche Freiheiten. Das ist total super. Man kann sich super ausprobieren. Haben wir ganz viel gemacht. Wir haben alle 3 Wochen das Geschäftsmodell geändert. Das war einer der Fehler, den wir gemacht haben aus meiner Sicht. Aber das ist natürlich was, was man bei der Nachfolge nicht machen kann. Und das ist eben auch ein Vorteil, weil man hat eine gewisse Leitplanke und kann sich ja trotzdem sehr, sehr frei ausleben. Also wenn ich vielleicht, sag ich mal, 10 Mitarbeitende dort habe, dann kann ich natürlich nicht von heute auf morgen den Laden umkrempeln, weil das will ich gar nicht und dann kriege ich die Leute auch nicht mit. Aber häufig freuen die sich auch, wenn die wissen, okay, es kommt jetzt ein Nachfolgeprozess, es ist jetzt der Zeitpunkt, neue Impulse reinzunehmen, dann habe ich eben schon die Chance dort, einfach Dinge neu aufzusetzen, Systeme zu optimieren, neue Bereiche vielleicht dazuzunehmen und kann das aber immer machen, indem ich an einem schon funktionierenden System weiterarbeite. Also ich habe einen gewissen Cashflow, ich habe eine gewisse Liquidität aus dem Unternehmen heraus. Das gibt mir am Ende neue Freiheiten, weil die meisten Neugründer starten jetzt nicht mit 100.000 Euro Eigenkapital, sondern man kann zwar alle 3 Wochen eine neue Idee verfolgen, aber ist immer sehr beschränkt in der Regel in dem, was man da an Ressourcen reinstecken kann. Und da ist natürlich ein neues Level, wenn ich das einfach mit einem bestehenden Unternehmen machen kann.
Ja, super Perspektiven live, vor allem, weil es ja, also ich bleibe mal kurz bei diesem Beispiel der Neugründung, um sehr viel Konsistenz geht, also auch über einen längeren Zeithorizont und natürlich das ganze Kundengewinnungssystem. Woher kommen die Kunden? Und bei einer Nachfolge, gerade weil es darum geht, ein Geschäftsmodell zu erwerben, wo ja schon valide Zahlen vorliegen, da wird der Kundenstamm mitgekauft und das ist auf jeden Fall auch aus meiner Perspektive ein Riesenhebel. Wenn du jetzt auf dein eigenes Beispiel von dem Coworking Space schaust, wie hat sich das ergeben, dass du dieses Geschäftsmodell überhaupt gefunden hast?
Ja, genau, kann ich gerne nochmal erläutern, weil es war, glaube ich, ein Stück weit klassisch. Also zum einen war ich für das Thema schon sensibilisiert, weil ich zu dem Zeitpunkt schon einige Nachfolgen auch aus der Beratungsrolle begleitet hatte und mich überhaupt mit dem Thema mal beschäftigt habe. Und dann war es eben für mich so, dass ich sozusagen nach einer Erweiterung gesucht habe, meine Dienstleistung eben auch um eine weitere Dienstleistung zu ergänzen, die für mich auch noch dann selber Räume bietet und ähnliches. Das, was ich meine, das hat sich bei mir sozusagen in die Strategie integriert und war dann eher so ein Zukauf sozusagen, wenn man es so nennen will. Und so bin ich dann aber am Ende drauf gestoßen, einmal über mein Netzwerk. Also ich habe davon gehört, dass dort dieser Standort aufgegeben wird, weil es interessanterweise auch ein Coworking war, wo ich früher schon mal selber war. Das habe ich erst später gemerkt, aber es war eben am Ende was ich auch kannte. Und dann habe ich es auch über die klassischen Nachfolgebörsen, also in dem Fall über Nextchange von der Handelskammer gefunden, wo man ja auch mal durchaus solche Potenziale finden kann. Und genau, dann war es halt so, dass wir zusammengekommen sind und dann auch relativ schnell uns da einig geworden sind, was auch daran lag, dass wir eben eine sehr enge Passung von Hintergrund, Kompetenzen hatten. Und das dadurch konnte ich da auch, glaube ich, im Vergleich auch zu anderen Nachfolgen, ich konnte da sehr gut in diese Rolle reinschlüpfen, das praktisch eins zu eins fast ersetzen oder vielleicht ein bisschen anmaßen, das so zu sagen, aber ich konnte das zumindest gut ersetzen in vielen Bereichen. Während die andere Nachfolgen kann auch anders funktionieren. Also es kann auch sein, dass der Nachfolgende oder die Nachfolgende ganz anders ist und dadurch das Unternehmen eben auf eine neue, anderen Weg führt. Das kann auch funktionieren, aber es sind eben so verschiedene Arten, die da zusammenspielen.
Und jetzt hast du schon diesen zeitlichen Aspekt genannt, dass es eben recht schnell ging bei euch. Also wie war so euer Ablauf als quasi schnelle Variante, wenn alles wirklich richtig matcht und es schon so viele auch Verbindungen gibt? Und wenn du jetzt aus der Rolle als Berater schaust, was ist so typisch für den Verlauf eines Prozesses?
Ja, genau. Also das hängt natürlich ein bisschen von der Unternehmensgröße ab, aber so jetzt mal, sage ich, kleine bis mittlere Unternehmen, wo ich das in der Regel begleite, muss man so bei dem Prozess von dem ersten Tag, wo der Verkäufer oder die Verkäuferin sagt, ich möchte abgeben, bis tatsächlich der Kaufvertrag wirksam wird und wirklich dieser Transition Day ist sozusagen, also die ganzen Rechte übergehen, das dauert in der Regel mindestens ein Jahr. Eher zwei oder es kann auch mal ein bisschen schneller gehen, aber so ein bis zwei Jahre sollte man damit rechnen. Das bekommt man natürlich jetzt auch von der Käuferseite nicht unbedingt alles mit, weil da steigt man ja erst später ein. Aber selbst da jetzt in meinem Fall, wo ich sage, das ging schnell, waren es am Ende von, als wir das erste Mal gesprochen haben, bis es wirklich wirksam wurde, waren es auch 6 Monate. Und das war, wie gesagt, schnell. Am Ende war da bei mir auch eine Finanzierung mit drin. Das war auch ein Förderkredit, so wie bei einer klassischen Übernahme das eben oft der Fall ist. Und allein das braucht Zeit. Man braucht Zeit, um sich zu einigen. Man braucht Zeit für die Due Diligence, also das Unternehmen kennenzulernen und auch sich klarzumachen, ob man das eigentlich will. Das sollte eben auch nicht überstürzt werden. Dann ist es so, dass eben gerade auch, wenn andere Interessenten noch da sind, auch manchmal man auch die Verkäuferseite auch mit mehreren sprechen muss. Das heißt, das braucht auch Zeit. Man sollte hier schon von längeren Zeiträumen denken und sollte sich hier eben auch überhaupt nicht hetzen lassen. Also von beiden Seiten nicht, weil beide Seiten haben ja ganz unterschiedliche Präferenzen letztendlich. Die verkaufende Seite, da ist es nicht unbedingt das Geld. Das ist in der Regel eigentlich nicht so relevant, weil häufig hat derjenige, der nach vielen Jahren ein Unternehmen abgibt, schon für seinen finanziellen Wohlstand auch gesorgt und möchte das einfach nur noch in gute Hände geben und natürlich entsprechend entlohnt werden. Das ist auch völlig gerechtfertigt. Aber es geht eigentlich meistens mehr darum, jemanden zu finden, der das auch in dem Sinne weiterführt, der eine ähnliche Philosophie vielleicht hat, bei dem man einfach ein gutes Gefühl hat. Das sind auch schon so diese weichen Faktoren, die damit reinspielen. Und das braucht eben auch Zeit, sich da kennenzulernen und da miteinander warm zu werden. Und auf der kaufenden Seite muss man eben aufpassen, dass man auch wirklich das kauft, was man eben am Ende haben will, weil man Gründer haben sehr viel Energie und Gründer und Gründerinnen. Und wenn man nachfolgen möchte, ist es ja eigentlich genauso. Und dann neigt man manchmal dazu, so beim Erstbesten eigentlich zugreifen zu wollen. Aber das ist natürlich, wie wenn ich ein Auto oder ein Haus kaufe, nur dass hier das Falsche zu kaufen noch viel, viel teurer wird und ich mich da viel länger dran binde. In dem Sinne muss ich da natürlich echt aufpassen, dass ich mich da auch, mir auch die Zeit nehme.
Was würdest du empfehlen, um wirklich herauszufinden, was ich auch kaufen möchte? Was sind da so Faktoren, die einspielen?
Es hilft da auch natürlich, wenn man schon in einer Branche irgendwie Erfahrung gesammelt hat, also wenn man schon so ein bisschen Verständnis dafür hat, okay, was passiert ja eigentlich in der Branche, ist das irgendwie was, worauf ich Bock habe? Welche Unternehmensgröße ist auch was, worauf ich Bock habe? Weil wenn man vorher jetzt nur im Konzern gearbeitet hat, so jetzt bei mir in der Bank, ich hätte jetzt keine Bank übernommen, das wäre jetzt ein bisschen andere Größe gewesen sozusagen, eigentlich auch nicht gewollt, aber ich hatte eben vorher die Erfahrung mit kleinen Unternehmen trotzdem schon aus der Arbeit heraus gemacht sozusagen, das hilft natürlich. Man sollte wissen, welche Branche liegt mir, obwohl das nicht so entscheidend ist, wie viele denken. Wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Bäckerei übernehme, vielleicht mit 20 Mitarbeitenden, muss ich jetzt nicht zwingend ein Bäcker sein. Ich muss da nicht genau in der Küche stehen können und das selber machen können. Es hilft natürlich, wenn ich das kann. Aber wenn ich andere Fähigkeiten mitbringe, wie zum Beispiel Marketing oder im Sales, die der Bäckerei vielleicht gerade viel mehr helfen würden, weil da ein guter Mitarbeitendenstamm ist, der die alle Kompetenzen mitbringt, dann muss ich jetzt nicht zwingend aus der Branche kommen. Aber ich muss natürlich Lust auf die Branche haben. Also es sollte was sein, womit ich was anfangen kann. Die Unternehmensgröße muss zu mir passen. Wenn ich vorher noch nie Führungserfahrung gesammelt habe, sollte ich natürlich mir überlegen, ob ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern übernehmen möchte. Das ist natürlich schon eine andere Herausforderung, weil ich ganz viele neue Dinge auf einmal machen muss und dann so eine Mitarbeitendenführung natürlich auch relevant ist. Das muss ich mir überlegen. Ob ich den Kaufpreis für mich finanzieren kann oder möchte, muss ich mir auch überlegen. Denn auch wenn es hier natürlich Wege gibt, das über Fremdkapital zu machen, gibt es immer eine gewisse Haftung und natürlich ein gewisses Risiko, das ich auch tragen und muss ich auch nachts noch schlafen können. Dann ist es standortabhängig oder virtuell. Das ist ja heutzutage eine große Frage, weil es natürlich Unternehmen gibt, wie jetzt ein Buchhaltungsbüro, das kann ich theoretisch von überall machen, während ich halt eine Bäckerei oder jetzt ein Coworking Space, der natürlich schon lokal verbunden ist. Das sollte ich mir auf jeden Fall überlegen. Und vielleicht auch, ob ich die Kundenstruktur, also ob ich das Leute sind, mit denen ich was anfangen kann. Ist das B2B, ist das B2C? Sprechen die meine Sprache? Kann ich damit was anfangen? Das sind vielleicht so die wichtigsten Faktoren, die ich da berücksichtigen würde.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, nochmal diesen Überblick zu haben. Und jetzt weißt du ja, dass meine Nachfolgesituation ein bisschen andere ist, ne? Dass ich aus diesem familiären Kontext komme und beschäftige mich aktuell in Kundenprojekten und auch grundsätzlich viel damit, ob der eigene Fokus überhaupt auf dieser Familiennachfolge liegen sollte oder ob es nicht vielmehr darum geht und dass da auch der größere Hebel ist, wie du auch eingangs meintest, Menschen zu unterstützen, die eher extern übernehmen. Wie ist da deine Perspektive zu?
Ich meine, ob die familiäre Nachfolge gut funktioniert oder nicht, da kannst du ja wahrscheinlich mehr zu sagen als ich sozusagen. Ich erlebe durchaus beides. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Was ich so von außen beobachte, weil es jetzt nicht meine persönliche Situation ist, ist, glaube ich, so ein bisschen das familiäre Nachfolge. Entweder funktioniert das sehr gut, weil für die nächste Generation eigentlich die ganze Zeit klar ist, wir übernehmen das und dann schon früh auch ins Unternehmen eingestiegen wird und dann funktioniert so eine Nachfolge auch sehr reibungslos und braucht meistens auch wenig externe Beratung. Das sind zumindest weniger Mandate, die ich begleite. Oder es funktioniert gar nicht, weil die nachfolgende Generation sich schon sehr früh dagegen entscheidet. So, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich so wahrnehme. Die externen Mandate sind, glaube ich, manchmal leichter, weil die weniger emotionalen Ballast klingt jetzt ein bisschen negativ. Ich meine jetzt nicht nur Ballast, ich meine auch positive Dinge, aber da ist es weniger Historie, die mit in den Nachfolgeprozess mit einbezogen werden muss. Weil beim Nachfolgeprozess, ich rede jetzt hier immer mal viel vom finanziellen Prozess, es gibt natürlich noch den rechtlichen Prozess, wie mache ich die Vertragsgestaltung? Und dann gibt es aber eben auch den emotionalen oder immateriellen Prozess, der einen riesen Stellenwert einnimmt, weil da gibt jemand sein Unternehmen ab, das er oder sie vielleicht über 30, 40 Jahre aufgebaut hat. Das ist ein Prozess, der nicht von Tag auf, nicht über Nacht einfach passiert. Und dementsprechend ist da natürlich ganz viel Konfliktpotenzial oder eben auch einfach emotionale Themen, die da bearbeitet werden dürfen. Und das ist sicherlich in der Familiensituation noch schwieriger oder noch brisanter zu lösen, als wenn es jemand Externes ist, der da so ein bisschen mit einem frischen Blick drauf kommt, der vielleicht auch mal sagen kann, ey, das ist nicht gut gelaufen, ohne dass das gleich eine familiäre Implikation hat, sozusagen. So erlebe ich es zumindest von außen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch hilfreich, nochmal so deine Perspektive und Wahrnehmung darauf zu kennen. Wenn wir jetzt nochmal bei dir bleiben und deinem eigenen Firmenübernahmeprozess live, wie bist du jetzt vorgegangen? Du hast es kurz erwähnt, also du hattest auch Fremdkapital drin, du hast eine Finanzierung gestemmt und wie hast du das jetzt gemacht? Das ist ja oft so die Frage überhaupt, okay, kann ich denn überhaupt eine Firma übernehmen? Kann ich mir das leisten? Wie würdest du da vorgehen?
Genau, also die Frage höre ich tatsächlich ziemlich oft, wie viel kann ich mir da leisten und wie viel darf ich dann kaufen so ungefähr? Und das ist tatsächlich nicht pauschal zu beantworten. Also wenn ich privat ein Auto kaufe, dann muss ich das aus meinem Gehalt zahlen oder aus meinen Einkünften und dann muss ich das irgendwie tragen. So, dann kann ich mir ziemlich schnell ausrechnen, wie viel kann ich mir leisten, weil wie viel kann ich jeden Monat davon zurücklegen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen kaufe, dann kaufe ich ja aber eine neue Einkommensquelle. In der Regel geht es aber Unternehmensnachfolge um profitable Unternehmen. Wesentlicher Unterschied zu Startups, weshalb Startups was ganz anderes sind sozusagen. Und bei der Nachfolge geht es eben darum, dass das Unternehmen schon Profit erwirtschaftet. Und wenn ich das übernehme, ich auch erwarten darf, dass ich zumindest mal das, was der vorherige, die Eigentümerin oder der Eigentümer sich gezahlt hat, plus der Gewinn, der jetzt da war, sollte ich natürlich einen gewissen Abschlag nehmen, aber ich darf schon erwarten, dass da auch eine gewisse Ertragskraft zurückkommt. Und diese Ertragskraft nutze ich ja am Ende, um den Kredit zurückzuzahlen, weil in der Regel ist Nachfolge ein Vollzeitjob. Das heißt, ich mache in der Regel nichts anderes und dann muss ich natürlich aus diesen Erträgen das auch erwirtschaften können. Und das funktioniert auch sehr gut, wenn das profitable Unternehmen sind und der Kaufpreis eben in einem vernünftigen Rahmen liegt. So, daran kann man es auch sehr schwer feststellen, ob der Kaufpreis eigentlich gerade völlig überzogen ist oder Sinn macht, weil gut geschätzte Kaufpreise lassen sich auch finanzieren in der Regel. Und das bedeutet jetzt aber im Umkehrschluss, dass ich gar nicht sagen kann, ob ich jetzt mir ein Unternehmen für 100.000, 10.000 oder 1 Million leisten kann, weil das immer von der Ertragskraft abhängig ist. Ein Unternehmen, das 1 Million kostet, aber eigentlich nur eine schwarze Null schreibt, ist viel schwieriger zu kaufen oder zu finanzieren, als ein Unternehmen für 250.000, das aber vielleicht 100.000 Gewinn jedes Jahr macht. Diese Range ist durchaus da, weil der Kaufpreis eben, ich habe das jetzt gerade so flachsig gesagt, dass das ja von der Ertragskraft abhängt, aber es hängt natürlich noch von anderen Faktoren. Letztens hatte ich einen Kunden, oder der eben ein Unternehmen, ein Dienstleistungsunternehmen kauft, da ist die Kundenliste in der Regel der größte Vermögensgegenstand und der liegt jetzt aber dummerweise nicht in Deutschland, sondern in einer GmbH in einem anderen Land. Das ist grundsätzlich möglich und auch nicht dramatisch, aber es ist natürlich viel schwieriger zu finanzieren und dann ist der Kaufpreis auch deutlich geringer, weil Banken das überhaupt nicht gerne sehen. Heißt aber nicht, dass das Unternehmen nicht gut funktionieren kann. Also da spielen ganz andere Faktoren auch mit rein und das heißt, letztendlich ist es sehr individuell zu betrachten, was ich mir leisten kann. Trotzdem macht es natürlich Sinn, sich zu überlegen, ich habe es ja eben schon kurz gesagt, es gibt in der Regel eine persönliche Haftung. Also eine typische Finanzierung bei Nachfolge ist ja so, ich habe ein bisschen Eigenkapital, ich gehe zur Bank, ich hole mir vielleicht noch ein bisschen Mezzanin oder Eigenkapital von Förderinstituten auch häufig mit rein und dann ist ein großer Teil aber ein Förderkredit, meistens über KfW oder lokale Förderbanken. Und diese Kredite haben eigentlich immer eine gewisse, bis zu einem gewissen Grad eine persönliche Bürgschaft mit drin. Das heißt, ich als Käufer hafte bis zu einem gewissen Betrag und das muss ich mir eben vorstellen können, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen für 3 Millionen kaufe, dann hafte ich auch gerne mal für 2 Millionen des Kredits. Das ist ja nicht schlimm, weil das Unternehmen ist ja da als Ertragskraft. Wenn ich mir das vorher gut angeguckt habe, darf ich auch davon ausgehen, dass das Unternehmen das auch erwirtschaften kann. Aber ich muss trotzdem nachts auch schlafen können. So. Also das ist trotzdem eine Maßgabe. Und manche sagen eben gleich so, ist mir völlig egal, ich kann auch 10 Millionen Schulden haben. Das sind ja keine Konsumschulden, sondern das ist ein Investitionskredit und das ist erstmal nichts Schlechtes. Andere sagen aber eben auch bei 100.000, ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil das ist mir zu viel sozusagen.
Ja, und das finde ich gut, dass du das auch nochmal so differenzierst, weil einer meiner Ziele oder eins der Oberziele, die ich habe in der Firma, ist so auf Basis der UN-Nachhaltigkeitsziele nachhaltiges Wirtschaften zu unterstützen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben so klassisch eine Person, die, also er oder sie ist gerade aus der Anstellung raus, es gibt eine Abfindung und es kommt das erste Mal dieser Gedanke von, Mensch, soll ich nicht was Eigenes starten und mache ich das nicht auch am besten mit der Übernahme? Jetzt gab es vorher noch keine Gründungserfahrung, vielleicht auch in der Familie nicht unbedingt den Bezug zur Selbstständigkeit, also noch nicht so richtig dieses unternehmerische Denken und Handeln. Was würdest du da empfehlen? Gibt es da von deiner Seite aus und von deinen Erfahrungen her etwas, wo du sagst, Mensch, vielleicht erstmal die Finger lassen vom 3-Millionen-Deal und eher klein anfangen und dann auf der Basis weiter aufbauen? Oder wie würdest du hier rangehen?
Ja, tatsächlich kann ich auch nicht pauschal beantworten. Ich verstehe aber natürlich, was die Frage meint. Auch das hängt natürlich viel mit den persönlichen Kompetenzen zusammen und auch am Ende damit, wie viel man sich zutraut. Weil es ist tatsächlich so, wie du sagst, ich habe schon nachfolgebegleitet, komplett ohne Eigenkapital, ohne Führungserfahrung, hat ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern übernommen, hat wunderbar funktioniert. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Das hängt aber eben stark davon ab, wie ist die abgebende Partei da? Habe ich eine Übergangs-, also habe ich eine Einarbeitungsphase? Die ist meistens dabei, ein halbes Jahr oder ein Jahr, kann aber sehr unterschiedlich ausfallen. Manchmal ist das nur, ich kann die Person anrufen, wenn das brennt, oder sie ist halt jeden Tag da und lernt mich an. So, dann ist es ja wie so ein Training, sage ich mal. Ne? Und das kann natürlich extrem wertvoll sein. Dann kann das sehr gut funktionieren. Wenn es aber eine Situation ist, vielleicht ist der Abgebende schon verstorben und ich rede eigentlich mit der Erbengemeinschaft und das Unternehmen ist eigentlich schon gerade dabei auseinanderzufallen und ich muss da rein und von Tag 1 Feuerwehr spielen. Das würde ich dann auf jeden Fall nicht empfehlen. Also deshalb, das kann auch bei 3 Millionen, 10 Millionen, das ist von der Höhe her, kann man das nicht so pauschal sagen. Es hat aber sehr mehr so mit der, ja, sag ich mal, damit zu tun, wie gut ist das Unternehmen aufgestellt. Was natürlich bei Nachfolge auch ein Riesenfaktor ist, es gibt Unternehmen, wir haben ja in Deutschland unglaublich viele kleine und mittlere Unternehmen. Die meisten kennt man nicht, die meisten übersieht man auch, weil natürlich kann ich vielleicht so einen Handwerksbetrieb, der auch mal vielleicht, bei dem ich privat vielleicht auch mal was machen lassen würde, aber es gibt ja auch ganz viele B2B-Unternehmen, die ich als Privatperson oder Angestellter meistens gar nicht kenne. Und das sind aber häufig richtige Ertragsmaschinen, weil die einfach sehr solide jedes Jahr Ertrag erwirtschaften und da häufig sehr, sehr gute Systeme hinterstehen, die seit Jahrzehnten funktionieren. Und die werden auch die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich funktionieren, mit gewissen Updates, die natürlich reingehören. Und diese können aber entweder sehr gut funktionieren, weil da vielleicht eine Gründerin oder ein Gründer drin sitzt, der das seit 30 Jahren so aufgebaut hat, dass das alles um seine oder ihre Person herum funktioniert. Dann ist das super, aber dann funktioniert das nicht mehr, wenn der nächste kommt. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sowas nicht kauft, weil da ist man natürlich in der Situation, dass man plötzlich eigentlich alles neu aufstellen muss. Dann ist das sehr gefährlich. Aber andere haben das sehr gut drauf, weil die sich vielleicht selber schon vor 10 Jahren angefangen haben, zurückzuziehen. Da läuft das Unternehmen wirklich fast von alleine oder sieht zumindest so aus. Das ist natürlich meistens nicht so. Aber wenn zumindest die Systeme und Prozesse so geschaffen sind, dass da nicht immer der Gründer oder die Gründerin eigentlich immer einschreiten muss, sobald irgendwas schief geht, dann ist das schon ein sehr gutes Indiz dafür, dass man das auch als Nachfolger übernehmen kann, weil man eben das, was ich am Anfang gesagt habe, machen kann, was man erstmal auf dem Funktionierenden aufbaut und die Impulse so nach und nach setzt, auch vielleicht nachdem man das Unternehmen besser kennengelernt hat. Denn in der Regel sollte das Unternehmen auch so finanziert sein, dass ich mir das leisten kann, wenn es erstmal so weiterläuft und nicht jetzt 20% wächst, weil das meistens unrealistisch ist. Also es sollte so sein, dass das auch funktioniert, wenn es erstmal weiterläuft und ich dann aber die Impulse nach und nach einsetzen kann und nicht so diesen Handlungsdruck habe. Diesen Handlungsdruck, der ist auch in Ordnung, da kann man häufig günstiger kaufen, dann sollte man aber eine gewisse Erfahrung damit mitbringen oder aus anderen Gründen total überzeugt sein, dass man das kann, weil man zum Beispiel genau die Expertise mit reingibt. Also es kann ja durchaus sein, zum Beispiel ein traditionelles Handwerksunternehmen hat vielleicht noch nicht mal eine Website. Wenn ich da irgendwie als Digital-Marketing-Experte reinkomme, kann ich da natürlich mega Potenzial reingeben und mir vielleicht sogar noch jemand anstellen, der so das Management sonst übernimmt. Also es kann schon Situationen geben, wo das gut funktioniert. Aber ich sollte, das war das, was ich vorhin sagte, nicht zu überstürzt. Also mir das wirklich genau überlegen. Vielleicht auch mal einen Tag oder mal eine Woche bei dem Unternehmen vor Ort sein, mal mich da reinsetzen, mal Praktikum machen. Das ist auf jeden Fall gut investierte Zeit, wenn ich dann weiß, ob ich das Unternehmen wirklich haben will.
Super wertvoll, auch das ganze Spektrum nochmal zu hören, ne? Dass es natürlich keine individuelle und Pauschalantwort gibt, weil wir da alle auch andere Erfahrungswerte mitbringen. Also immer die Person selber, die dann das Unternehmen auch zum Kauf anschaut. Und genau darum geht's ja, ne? Also was ist wichtig, was sollte beachtet werden? Da gibst du gerade unglaublich viel mit. Also danke schon mal dafür live. Und jetzt hast du diesen Aspekt auch der Persönlichkeit angesprochen. Und dein eigener Weg ist ja auch einer, du hast es schon beschrieben, also es war für dich immer klar, okay, du möchtest was Eigenes starten. Und was würdest du sagen, sind so die Persönlichkeitsmerkmale, die helfen, diesen unternehmerischen Weg zu gehen?
Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Und ich glaube, auch da gibt es sehr unterschiedliche Sachen. Denn ich denke mal, Vertrieb ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es gibt Vertriebler, die sind extrem extrovertiert, die sind total offen, gehen direkt auf jeden zu und sind extrem gut in dem, was sie tun, dadurch, dass sie schnell Leute kennenlernen. Und es gibt gute Vertriebler, die sehr wenig reden, aber dafür mit wenigen sehr intensiv und dadurch die richtigen Kontakte knüpfen. Also man kann ja eine Funktion auf unterschiedliche Art und Weisen ausführen, das möchte ich damit sagen. Und so ist es, glaube ich, auch bei Unternehmertum oder bei Gründung oder Nachfolge. Ich kann das auf unterschiedlichen Weisen machen, deshalb ist das wieder individuell. Ich glaube aber, so ein paar Sachen helfen auf jeden Fall. Was auf jeden Fall da sein muss, ist eine gewisse Lernbereitschaft, dass ich einfach dann, weil ich habe es ja eben gesagt, es werden 1000 Dinge auf mich zukommen. Das ist auch egal, ob ich gründe oder nachfolge. Da sind 1000 Sachen, die ich noch nie gemacht habe, weil ich habe es ja vorher noch nie gemacht. Und es gibt auch keine Ausbildung dafür. Deshalb muss ich auf jeden Fall die Bereitschaft haben, mich mit neuen Dingen zu beschäftigen und dann auch das bis zum Ende zu klären. Also da ist halt niemand, der an den du es abgeben kannst. Wenn du angestellt bist, dann kannst du häufig sagen, ich schaffe das nicht, ich gebe das einem älteren Kollegen oder Kollegen oder meinem Chef oder sonst wem. Das geht eben dann nicht. Das heißt Lernbereitschaft, eine gewisse Hartnäckigkeit, die Sachen auch zu Ende zu bringen. Und eine gewisse Risikotoleranz sollte natürlich auch mit dabei sein, damit man einfach bereit ist, auch reinzuspringen, weil man es am Ende nie weiß, ob was auf einen zukommt. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass jede Selbstständigkeit, jede Gründung kann erfolgreich sein. Es geht immer nur darum, wie man es macht. Und das findet man dann raus, wenn man lange genug durchhält oder durchhalten kann. Es gibt ja auch externe Faktoren, die das beeinflussen. Und das wären, glaube ich, so die drei Hauptkompetenzen, die ich da mitbringen würde.
Danke fürs Teilen. Und jetzt hast du auch schon Erfolg benannt. Das wäre so meine letzte Frage für heute, wie du erfolgreich sein für dich misst.
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also für mich ist, glaube ich, erfolgreich sein, wenn ich jeden Tag so gestalten kann, wie ich mir das gerne vorstelle. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag ausschlafen will, sondern einfach, dass ich bei dem, was ich tue, Spaß habe. Oder wenn ich Dinge, bei denen ich keinen Spaß habe, die trotzdem aktiv mich dazu entscheide, sie zu machen, dann fühle ich mich dabei einfach frei und gut sozusagen. Und das brauche ich eigentlich nur den ganzen Tag machen. Das kann man relativ schnell erreichen, würde ich sagen. Deshalb bin ich da eigentlich, glaube ich, mit ganz gut aufgestellt. Würde aber trotzdem nicht sagen, dass ich am Ende bin. Und das kommt dann, glaube ich, auch immer wieder, dass man das nächste Ziel für sich findet, weil das gehört ja auch dazu, Ziele zu setzen und sie auch zu verfolgen. Das wäre aber so für mich erfolgreich sein.
Danke für deine ganzen Einblicke live. Da war jetzt richtig viel Mehrwert dabei. Und für alle, die sich noch mehr mit dem Thema Nachfolge als Alternative zur Neugründung beschäftigen möchten, werden wir zwei im Zuge der Gründungswoche Deutschland auch genau dazu eine kostenlose Veranstaltung geben, wo wir nochmal auf deine Fragen eingehen, auf deine individuelle Situation und zusammenbringen, was es an Suchkriterien braucht, damit du eine Firma findest, was es auf der Finanzierungsseite braucht. Live hat heute schon viele Einblicke gegeben. Also wenn du möchtest, dann melde dich an. Du findest den Link in den Shownotes. Und ja, Live, möchtest du noch irgendwas teilen? Also nochmal danke an dieser Stelle für deine Zeit heute.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich finde, man sieht immer, auch wenn wir darüber sprechen, wie groß das Thema ist, wie wichtig das Thema ist, aber auch wie viel Spaß es machen kann. Deshalb freue ich mich sehr, da gewesen zu sein, freue mich auch auf die Sprechstunde und glaube, ich habe heute oft gesagt, es ist individuell, es gibt keine pauschalen Antworten. Das ist ja eigentlich immer das furchtbare Antwort, aber es ist eben in dem Fall so. Und dementsprechend kann ich auch wirklich nur dazu einladen, in die Sprechstunde zu kommen, wo wir einfach dann auch individuelle Fragen beantworten können, ohne dass es natürlich in die komplette Beratung geht. Aber kommt gerne vorbei und wer sonst Fragen hat, kann mir auch gerne bei LinkedIn schreiben oder vernetzen. Ich freue mich drauf.
Super. Das war die neue Folge vom Business Wege Podcast. Hast du Inspiration und Mehrwert für deinen eigenen Weg erhalten? Dann freuen wir uns über dein Teilen und eine direkte Bewertung. Denn genau das ist die größte Motivation für uns, um ab sofort wöchentlich neue Folgen mit dir zu teilen.